Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. So kurz bevor das Jahr zu Ende geht, erhalten ja viele Rückschau und führen Listen, welches die besten Filme, Serien oder Bücher waren, die ihnen 2023 begegnet sind. Oder in unserem Fall hier, welche Gespräche und Begegnungen hier in der Lesart ganz besonders eindringlich waren. Es war wirklich schwer, eins auszusuchen, aber dann haben wir uns für eins entschieden, das unter ganz besonderen Bedingungen stattgefunden hat, am Schauplatz des Romans. Und wo das ist, das erfahren Sie gleich. Ein Roman, der mich im zurückliegenden Buchjahr sehr begeistert hat, das war Tim Staffels Südstern. Ein packender Liebesroman, nah am Puls unserer Zeit, erzählt in einem ganz eigenwilligen Sound. Südstern spielt im Berliner Bezirk Kreuzberg, an dem sich viele gesellschaftliche Probleme besonders stark zeigen. Und dort haben wir uns getroffen und haben uns ein paar Schauplätze aus Südstern direkt angesehen. Mitten in Berlin im Bezirk Kreuzberg, da spielt der neue Roman von Tim Staffel, Südstern. Und da haben wir uns auch getroffen in Kreuzberg, um über diese packende und flirrende Liebesgeschichte zu sprechen, die wie immer bei guten Geschichten auch eine Geschichte über das ganze Leben ist. Hallo, herzlich willkommen, Tim Staffel.
Hallo, Frau Gerg, danke schön.
Wir sind hier in Kreuzberg, das ist ja Postbezirk 36 auf der Lübner Straße, Ecke Wrangelstraße, und wir stehen vor einem Café. Das könnte auch einer der Schauplätze in Südstern sein.
Ja, zumindest in der Nähe befindet sich eine Bar, die auf jeden Fall ein Vorbild war für die Bar, in der eine der Hauptfiguren, Vanessa nämlich, arbeitet, die ihrem Ziehvater Andreas gehört.
So Bars, das sind ja eigentlich auch so Sehnsuchtsorte und wo man ein bisschen nach Erlösung vom Alltag sucht. Und darum geht's auch in diesem Buch, weil Vanessa, die arbeitet nicht nur in der Bar, die ist auch Drogenkurierin. Also eigentlich ist sie Apothekenkurierin, aber sie verteilt Drogen eigentlich an Leute, die sie auch wirklich brauchen. Also sie ist ein Engel, heißt gleich in der ersten Geschichte. Sie bringt also Erlösung.
Sie hat Pharmakologie studiert und sagt, was sie schon immer im Leben interessiert hat, ist eigentlich das Zusammenwirken von Menschen und Stoffen. Und das entscheidende Merkmal an Vanessa ist eigentlich, dass sie eine enorme Empathie für Menschen hat. Also sie begegnet jemandem und kann ihn sofort lesen. Im gegenseitigen Verhalten ist es so, dass die Menschen, denen sie begegnet, sofort das Bedürfnis haben, zu ihr zu erzählen. Also entsteht sofort eine ganz innige Vertrauensbasis, sodass Vanessa halt auch ganz schnell erkennt, wer braucht was, damit es ihm besser geht. Alle Menschen, die in dem Buch vorkommen, stehen eigentlich in, und das ist eigentlich ein Thema des Buches, unter einem enormen Druck, egal ob das im Alltag, im Arbeitsleben ist, im Familienleben. Alle haben Stress und versuchen irgendwie klarzukommen. Und Vanessa ist halt jemand, der mit Mitteln, mit Stoffen arbeitet, um diesen Druck zu nehmen, um das Leben zu erleichtern, um vielleicht auch einfach nur kleine Glücksmomente zu schaffen.
Und ist dieser Druck hier in dem Bezirk, der ja einerseits stark gentrifiziert ist, aber man findet, also ich habe das Gefühl, wenn ich mal hierher komme, dass man schon auch sieht, dass hier extrem viel Armut auch immer mehr zu sehen ist auf den Straßen. Kann das eigentlich nur in Kreuzberg spielen, dieses Buch?
Das ist eine interessante Frage, das glaube ich nicht, weil ich die Armut ehrlich gesagt in der Stadt überall sehe, egal wo ich bin, auch wenn ich durch Charlottenburg oder den Prenzlauer Berg gehe, nur dass da natürlich, da sind es Verschiebungen, da sind es kleine Inseln und in Kreuzberg gibt es vielleicht größere Inseln. Ich habe auch versucht, das Buch ja auch atmosphärisch ein bisschen einzufangen, indem immer mehr Tiere in die Stadt einziehen, immer mehr Leute wohnen auf der Straße, aber nicht in dem Sinne als Obdachlose, also es sind Obdachlose in der Tat, Menschen, die ihre Wohnung verloren zu haben scheinen, aber nicht mit dem Schlafsack in der Ecke liegen, sondern die haben ihre Möbel mitgenommen. Und das ist ja etwas, was, glaube ich, natürlich ein bisschen futuristisch ist, aber gleichzeitig bin ich solchen Orten schon überall in Berlin begegnet. Menschen, die mit Möbeln oder zumindest Hab und Gut auf der Straße leben. Und das ist nicht signifikant nur für Kreuzberg.
Vanessa lebt auch hier um die Ecke, oder? Sollen wir da mal noch ein Stück hingehen?
Ja,
in der Taborstraße.
Also, nee, da sind wir jetzt auf der falschen. Genau. Da, also wir könnten hier um die Ecke gehen Richtung Taborstraße, da wo Dennis, das ist die zweite Hauptfigur.
Den habe ich jetzt verwechselt, genau. Dennis müssen wir auch noch, weil dem begegnet Vanessa bald. Und zwar findet sie seinen Vater, der hat Parkinson und der strandet da vor so einer Sushi-Bar, Sushi Macchiato heißt es. Und sie bringt den nach Hause und dann trifft sie Dennis.
Genau, also das Sushi Macchiato ist auch in der Wrangelstraße angesiedelt. Das ist ein Laden, den ein uralt Freund von Vanessa betreibt, eine Mischung aus Kaffeebar und Sushi-Laden. sie findet den Vater und lernt Dennis kennen, aber sie erkennen sich halt nicht sofort, weil man...
Da fährt wieder gerade die U1 vorbei, auch eine legendäre Kreuzung.
Dennis lebt halt im Prinzip in prekären Verhältnissen, arbeitet als Schutzpolizist, Streifenpolizist, muss Mehrfachschichten arbeiten und sich zeitgleich um seinen Parkinson-kranken Vater kümmern, was eigentlich eine totale Überlastung und Überforderung ist. Und als Vanessa und Dennis sich das erste Mal begegnen, kann Vanessa nicht erkennen, dass er Polizist ist, weil er halt in Zivil erscheint.
Weil das ist ja ein bisschen heikel, dass sie Drogen verteilt und damit auch viel Geld verdient und dann sich in einen Polizisten verliebt. Aber sie hat ja dieses Doppelleben noch auf einer anderen Ebene, weil ihr eigentlicher Freund ist Politiker von den Grünen, also Abgeordneter, und ist ausgerechnet für Gesundheitspolitik zuständig. Was macht denn dieses Doppel-Doppel-Leben?
Für Vanessa spielen diese Dinge keine Rolle. Sie ist eine Person, die Menschen eigentlich nicht danach bewertet, was sie tun. Und gänzlich ohne jegliche Vorurteile. Die begegnet Menschen ganz offen und ihre Droge oder ihr Kick sind eigentlich Menschen, also Begegnungen. Und deswegen ist das in ihrer Wahrnehmung eigentlich nicht wirklich ein Doppelleben. Also das ist natürlich auch eine Form von Verdrängung. Sie weiß, dass das eigentlich nicht zusammengeht. Gleichzeitig spricht sie mit ihrem Freund, der eben Drogenbeauftragter seiner Partei ist im Landtag, also im Abgeordnetenhaus Berlins, über die Probleme, die es da gibt, über seine Arbeit. Aber sie kann natürlich nicht über ihre Arbeit sprechen. Es gibt goldene Regeln. Niemals gierig werden, niemals selber konsumieren. Und eigentlich auch die Regel, niemals den Kunden selber begegnen. Das ist aber genau das, was Vanessa macht. Sie begegnet den Kunden selber, weil sie auf den Kick steht, Leute zu treffen.
Ich glaube, eine Regel war doch auch, dass man niemals was umsonst geben darf. Und das macht sie dann sogar bei ihrer Zieh-Oma. Das ist eine ganz tolle Nebenfigur, wie es überhaupt in dem Roman vor tollen Nebenfiguren, finde ich, nur so wimmelt. Aber diese Oma-Zuppe. Die ist wirklich herzzerreißend, finde ich. Und die hat auch ganz schwer mit Schmerzen zu kämpfen. Die ist mal von der Leiter gefallen und hat noch alle möglichen anderen Krankheiten. Und da fährt Vanessa hin und backt mit der dann Cannabis-Kekse, damit es der mal ein bisschen besser geht. Also ihr geht es tatsächlich darum, den Leuten auch zu helfen.
Das ist richtig, genau das ist der Punkt. Und das ist das, was sie letztendlich auch mit Dennis verbindet, der natürlich auf eine ganz andere Art und Weise den Leuten hilft. Oma Zuppe hat ihr ganzes Leben lang einen Blumenladen betrieben in der Nähe, wo Vanessa groß geworden ist.
Da können wir jetzt auch mal
in die Richtung gehen. Und als Oma Zuppe den Laden aufgeben musste aufgrund ihrer ganzen Krankheiten, ist halt Vanessa irgendwann mal auf die Idee gekommen, ihr Haschkekse zu backen. Und seitdem geht es Oma Zuppe besser und das fühlt sich alles ein bisschen leichter an und ist auch nicht mehr so dunkel. Die ist halt auch depressiv geworden. Da wirkt Cannabis halt in der Tat als eine Form von Medikament. Die beiden haben halt ohnehin ein sehr inniges Verhältnis, weil die sich im Prinzip ihr Leben lang kennen.
Kam da nicht schon irgendwas von wegen, naja, ganz so positiv kann man Drogen jetzt auch nicht darstellen?
Also ich benutze eigentlich immer lieber das Wort Doping. Und das wird, glaube ich, in der Gesellschaft unterschätzt. Doping gibt es nicht nur im Sport, sondern Doping gibt es im Alltag, im Arbeitsleben. Ganz viele Menschen nehmen irgendetwas, um überhaupt klarzukommen. Ganz viele Studenten sind auf Ritalin, also ein Mittel, was eigentlich für ADHS-Patienten genutzt wird. Und das findet sich an ganz vielen verschiedenen Orten. Viele Kulturschaffende arbeiten mit Microdosing, LSD zum Beispiel, um sich anzukicken, sodass man nicht in den Rauschzustand bekommt, aber einfach irgendwie den Kopf öffnet. Und deswegen spreche ich eigentlich vor allen Dingen von Dopingmitteln und nicht von Drogen. Und gleichzeitig werden natürlich auch Geschichten im Buch erzählt, die tragisch sind, wo das Doping quasi zur Droge wird, wo auch die Sucht dann ins Spiel kommt und wo es auch tragische Abstürze gibt, wie bei einem Politiker zum Beispiel oder auch dann eine tragische Geschichte von einem jungen 16-Jährigen, dem Sohn von Fisch, der eigentlich das Sushi Macchiato betreibt, was da vorne an der Ecke angesiedelt ist in meiner Fantasie.
Und jetzt können wir ja mal noch zu Oma Zuppes Blumenladen gehen.
Es gibt dann auch noch in der Straße das Café oder den Kaffeeladen, in den Markus immer geht, der Vater von Dennis. Markus, der mit Zelda verheiratet war, der Mutter von Dennis, die leider verstorben ist. Und Markus geht aber, wenn er noch die Orientierung hat, zu seinem Café, findet er immer noch den Weg. Das ist quasi direkt neben dem Blumenladen von Oma Zuppe.
Das ist auch, finde ich, eine ganz bewegende Geschichte, diese unglaubliche Überforderung, die der Sohn, der Dennis, da mit der Pflege seines Vaters hat und wie überfordert aber auch wieder die Pfleger selbst sind. Also dieser Druck, der ist wirklich die ganze Zeit in dem Roman auch spürbar. Der Roman ist so mitten in der Gegenwart, in dem, weiß ich, die eine hat zu wenig Rente, der andere pflegt seinen kranken Vater. Und trotzdem hat es, fand ich, gar nichts von so einem Milieu-Roman oder wie so ein sozialkritischer Roman. Und ich dachte, das liegt so an diesem wahnsinnig mitreißenden Rhythmus, den das hat. Ist das wie so Musik im Kopf, wenn Sie das schreiben?
Also Sound hat für mich eine ganz entscheidende Rolle beim Schreiben. Es geht um einen Beat, es geht um einen Rhythmus und für mich ist das eine Sprache, die ich im Kopf hören muss, also die ich selber nicht sprechen könnte sozusagen. Und das ist Musik machen mit Worten, aber die Musik kann man als Leser oder Leserin natürlich schlecht hören. Also das bleibt dann für mich die spannende Frage, bei wem kommt der Sound so an oder wie verändert er sich bei jedem einzelnen Leser oder jeder Leserin. Aber für mich ist das auch meine Art zu denken oder in Flow zu kommen.
Das hat viel auch was mit gesprochener Sprache zu tun, dachte ich, weil Sie schreiben ja auch Theaterstücke, Hörspiele, kippt ja auch manchmal so ins Dialogische beziehungsweise ins Szenische. Das sind auch so Formen, die sich gar nicht ausschließen, Roman, Dialog, Hörspiel und Drama.
Ausschließen tun die sich sowieso nicht. Ich glaube, da kann die eine Form immer von anderen profitieren. Aber ehrlich gesagt, diesen Sound, so wie ich ihn mir vorstelle, kann ich eigentlich nur in der Prosa machen, die aber dann eben mit Mitteln von Dialog arbeitet, wobei Dialog immer, also ich würde jetzt niemals versuchen, wirklich einen Dialekt abzubilden oder Originalsound zu schreiben. Das ist, glaube ich, schwer, also für mich zumindest nicht abbildbar in geschriebener Sprache. Deswegen versuche ich, einen Ton zu finden, der auf die Figur passt, der in die Zeit passt, aber der nicht den Anspruch erhebt, jetzt ein Originalton zu sein, sondern es ist dann halt der Ton, wie ich ihn in meinem Kopf höre. Und es ist ja auch in dem Buch so, dass eigentlich, obwohl viel in Kreuzberg spielt, also 36, weil Vanessa da an der Bar arbeitet, weil Dennis da wohnt, Dennis fährt Streife selber im Abschnitt 52, das Kreuzberg Süd.
Dann, da, wo auch der Südstern ist, der aber gar nicht den Namen dem Roman gegeben hat, oder? Das ist doch der Südstern am Himmel.
Das sind beide eigentlich. Der Vater von Dennis, Markus, der ist am Südstern groß geworden. Und der Friedhof, auf dem seine Frau und die Mutter von Dennis liegt, die ist am Südstern. Aber gemeint ist auch eben der Südstern, der Gegensatz vom Nordstern, vom Polarstern, auf dem wir auf unserer Seite der Erdhalbkugel gucken. Auf der entgegengesetzten Seite der Erdkugel, da sieht man halt den Südstern. Und es gibt eine Szene, da sind Dennis und Vanessa schon zusammengekommen, aber immer noch als Affäre. Und sie machen eine Wochenendreise nach Brandenburg. Und da liegen sie an einem See, einer Wiese und gucken in den Himmel und sind auf der Suche nach dem Südstern, den sie natürlich nicht finden können, weil sie auf den Polarstern gucken.
Also es ist eine wirklich tolle Liebesgeschichte, aber es geht ja auch um Liebe in so einem erweiterten Sinn, also auch um die Liebe, die Dennis zu seinem Vater hat oder die Liebe, die Vanessa dafür diese Menschen hat, denen sie irgendwie in der U-Bahn begegnen, die Hand auf die Schulter legt und dann beruhigen die sich. Würden Sie da zustimmen, dass das quasi eigentlich ein Roman ist über Liebe in all ihren Facetten oder ist das zu romantisch gedacht?
Ich weiß nicht, warum Liebe immer romantisch sein soll. Also wenn das funktioniert, dass es ein Roman über Liebe im Allgemeinen ist, fände ich das eine schöne Beschreibung. Es war schon das Ziel und der Wunsch, eine große Liebesgeschichte zu erzählen. Eben die Liebesgeschichte zwischen Dennis und Vanessa. Aber natürlich, wie Sie schon sagen, es tauchen lauter kleine Liebesgeschichten. Es war mir auch ganz wichtig, genau die Vater-Sohn-Geschichte zwischen Dennis und Markus als eine Liebesgeschichte zu erzählen. Es ist auch eine Liebesgeschichte zwischen Oma Zuppe und Vanessa. Und es muss ja nicht immer gleich Liebe genannt werden. Es kann ja auch einfach was sehr Vertrauenvolles oder Intimes sein, was die Menschen miteinander verbindet. Und das war schon der Plan.
Oder dass man sie zumindest mal wahrnimmt. Denn jetzt bei unserem Spaziergang sind mir schon zwei Frauen entgegengekommen, denen die Tränen runterliefen und die auch gar nicht gut aussahen. Also hingucken, so wie Vanessa das macht und die Leute sehen in dem, was sie sind, das könnte man hier schon gut brauchen, oder?
Ja, das könnte man wahrscheinlich überall brauchen. Ich glaube, es ist wahnsinnig schön, Menschen zu begegnen, die so eine Offenheit haben wie Vanessa oder die so eine Empathie haben, dass die so erfassen können, wer einer ist oder was einen ausmacht. Ich glaube, für Vanessa selber, für Menschen, die so eine starke Empathie haben, ist das auch allerdings auch wahnsinnig anstrengend. Auch wenn es für sie der Kick ist, den Menschen zu begegnen. Gleichzeitig aber immer auch überschwemmt zu werden mit deren Geschichten, die sich sofort bei ihr irgendwie quasi offenbaren, ausweihen oder einfach ihre Geschichte anfangen zu erzählen. Sich da zu verhalten. Aber es ist natürlich das, was die Menschen verbindet. Eine gewisse Form von Empathie ist notwendig, um ein gutes Leben zu haben. Also sowohl Empathie zu begegnen, als auch selber welche zu haben. Oder nennen wir es emotionale Intelligenz.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Aber wir könnten jetzt im Sushi Macchiato noch einen Kaffee trinken.
Wir gehen woanders Kaffee trinken.
Ja, das machen wir jetzt, Tim Staffel. Vielen Dank schon mal für diesen Spaziergang. Der offizielle Teil durch diesen Kreuzberg-Spaziergang ist hiermit beendet. Und hier spielt der Roman Südstern, nominiert für den Deutschen Buchpreis, erschienen beim Kanon Verlag für 25 Euro. Dankeschön.
Danke Ihnen.
Unsere Krimi-Bestenliste pickt jeden Monat die Perlen aus der Flut an Neuerscheinungen heraus. Und ein Titel, der im Dezember auf Platz 10 gelandet ist, ist von dem israelischen Schriftsteller und Juristen Yishai Sarid, der erst vor kurzem auch hier bei uns in der Lesart zu Gast war. Schwachstellen heißt sein Roman. Er spielt in Tel Aviv. Die Hauptfigur ist ein junger, hochbegabter, aber ziemlich seltsamer IT-Experte. Und Jury-Sprecher Tobias Golis stellt das Buch vor. Neue Krimis.
So um 2016 wurde bekannt, dass eine israelische Firma mit Billigung von Geheimdienst und Regierung eine Spyware namens Pegasus verkauft, die imstande ist, über die Mobiltelefone der Betroffenen deren gesamte Internetaktivitäten abzusaugen. Angeblich sollen damit Terroristen und Kriminelle eingefangen werden. Die bekannt gewordenen Listen der Überwachten hingegen umfassen in Wirklichkeit aber eher Politiker, Oppositionelle und Journalisten weltweit. In seinem jüngsten Roman Schwachstellen schildert Yishai Sarid eine ganz ähnliche Firma. Ob er darin die Realitäten wiedergibt oder sie ein wenig übertreibt, bleibt wie bei allen geheimen Aktivitäten letztlich im Unklaren. Seit seinem ersten Roman Limassol von 2009 beschäftigt sich Yishai Sarid mit der Gewaltmaschinerie der Geheimdienste und damit, wie sie ihre Agenten zerstört. In Schwachstellen wird der 24-jährige Sief noch während seines Militärdienstes von einer privaten Überwachungsfirma angeheuert. Weniger das Gehalt, das ihm erlaubt, von zu Hause auszuziehen und den nervigen Kleinbürgereltern zu entkommen, lockt den Jungen, als vielmehr die Wertschätzung und Anerkennung, die dem arg schüchternen Computer-Nerd in seiner neuen Familie entgegengebracht werden. Endlich kann er, unbeholfen aber bis zum Wahn entschlossen, attraktive Kolleginnen anbaggern und sich allmächtig fühlen. Schon bald wird er in einen namenlosen europäischen Gebirgsstaat entsandt, wo er bei der Hatz auf Oppositionelle helfen und den greisen Diktator vor einem Attentat bewahren kann. Chief fühlt sich wie ein Cowboy. Konfrontiert mit zum Tode verurteilten Regimegegnern, flüchtet Sief sich in die alte Lüge von der vermeintlichen neutralen Technik. Ich bin nicht schuld, sagte ich mir, bin nur eine kleine Figur in einem großen Spiel, dessen Regeln andere bestimmt haben. Ich tue nur meine brillante Arbeit. Diese brillante Arbeit schützt Sief nicht vor Naivität. Als er die Überwachungstechnik seiner Firma, die inzwischen auch im Inland eingesetzt wird, privat und aus durchaus edlen Motiven nutzt, wird er selbst zur Schwachstelle. Beeindruckend und furchterregend realitätsnah, Yishai Sarid beschreibt eine fragile Gesellschaft zwischen Sicherheitsbedürfnis und Paranoia.
Krimi-Literatur aus Israel, Yishai Sarids Roman Schwachstellen, hat Ruth Achlammer aus dem Hebräischen übersetzt. Erschienen ist das Buch beim Zürcher Verlag Kain und Aber für 24 Euro. Und es steht auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste im Dezember, vorgestellt von Tobias Golis. Und die vollständige Liste mit vielen neuen Krimis für den Winter, die finden Sie zusammen mit der Jahresbestenliste auf unserer Website. Und wenn Sie mehr wissen wollen über Krimis, schreiben Sie uns gern an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Einsamkeit, das ist ja ein großes Thema in den westlichen Gesellschaften. Gerade erst vor kurzem hat Bundesfamilienministerin Paus eine ressortübergreifende Strategie dagegen vorgestellt, weil allein hier in Deutschland Millionen Menschen davon betroffen sind. Dabei sollte man meinen, die sozialen Medien machen es leichter, in Kontakt mit anderen zu kommen. Aber dass dem gar nicht so ist, davon erzählt die britische Autorin Anna Metcalf in ihrem Roman Chrysalis und Katharina Herrmann hat das Buch gelesen. Was ist das denn für eine Geschichte in diesem Roman?
Ja, also im Grunde die Geschichte einer Wandlung, einer Metamorphose. Chrysalis, also der Titel des Romans, der bezeichnet ja auch eine Phase der Verpuppung eines Insekts während der Metamorphose. Und jetzt hier in diesem Roman macht eine weibliche Hauptfigur, die allerdings ohne Namen bleibt, so eine Verwandlung durch. Sie hat in einer früheren Beziehung eine traumatische Erfahrung mit partnerschaftlicher Gewalt gemacht. Und jetzt löst sie sich, sie ist schon seit ihrer frühen Kindheit innerlich sehr eigenständig, jetzt löst sie sich ganz von ihrer Umwelt mit dem Ziel, sich selbst zu finden, völlige Einheit mit sich selbst herzustellen. Und dazu gibt sie zum Beispiel ihren Job als Anwältin auf und wird Lifestyle-Influencerin für, wenn man so will, Meditationstechniken. Und auf dem Weg zu dieser Verpuppung baut sie tatsächlich auch wie eben so ein Insekt enorme Muskelmassen auf, also verpuppt sich tatsächlich auch äußerlich, aber sie bricht dann eben auch radikal den Kontakt zu allen Menschen in ihrem Umfeld ab, zu ihrer besten Freundin, zu ihrem Partner, zu ihrer Mutter und sie setzt eben Videos als Influencerin ab, mit denen sie dann auch andere dazu auffordert, in die völlige Isolation zu gehen, was dann auch ganz viele tun. Und die Doppelbödigkeit in diesem Roman ist dann dabei, dass das ja natürlich gar keine richtige Isolation ist. Sie bricht zwar mit diesen gängigen analogen Beziehungskonzepten, aber sie bleibt ja weiterhin auf ihre Follower angewiesen. Diese bilden ja auch wieder eine Community um sie als Person, der sie nacheifern wollen. Und im Grunde wird hier eben also Beziehungsmustern, die so auf analoger Gegenseitigkeit beruhen, eine Absage erteilt und stattdessen eben Gefolgschaft propagiert. Und das bewertet der Roman dann nicht eindeutig. Und da muss man als Leser immer selber überlegen und entscheiden, ist Gefolgschaft dasselbe wie Gemeinschaft und ist Selbstinszenierung als Influencerin eben dasselbe wie Selbstfindung?
Wer ist denn diese Hauptfigur, auch die Erzählerin oder wie ist das Ganze gemacht?
Ja, die ist tatsächlich, die hat überhaupt keine eigene Stimme, die kommt als eigene Figur nicht vor, sondern es wird von ihr erzählt in drei eigenständigen Romanteilen, die jeweils aus der Perspektive von einer der Figuren, die sie jetzt eben, denen sie nahe gestanden hat vor ihrer Isolation, erzählt wird. Und eines ist der junge Mann, der dachte, dass er eben eine Beziehung zu ihr führt, bevor sie ganz plötzlich dann verschwunden ist. Das nächste ist die Mutter und das letzte eben die beste Freundin, bei der sie auch eine Zeit lang gewohnt hat, bevor sie verschwunden ist. Und Anna Metcalf hat, bevor sie jetzt ihren Debütroman, Chrysalis ist ja ihr Debütroman, veröffentlicht hat, Short Stories geschrieben und ein bisschen erinnert dieses Erzählen in diesen drei Teilen tatsächlich so, als wäre dieser Roman aus drei Short Stories zusammengebaut. Und es gab in den letzten Jahren einen etwas ähnlich erzählten Roman, Die Vegetarier von Han Kang, die auch eben das wurde auch in drei Teilen erzählt. Und vielleicht ist tatsächlich Chrysalis gerade für Leute interessant, die auch Die Vegetarierin gern gelesen haben. In Chrysalis führt allerdings die Erzähltechnik so dazu, dass man als Leser sich einfach nie sicher sein kann, wie die Protagonistin wirklich ist und wie Ereignisse und Entwicklungen wirklich zu bewerten sind.
Gibt es denn trotz dieser Getrenntheit der drei Figuren oder drei Erzählteile trotzdem was diese drei Figuren auch irgendwie verbindet?
Ja, also so einiges. Also sie haben tatsächlich alle drei, bevor diese Hauptfigur in ihr Leben getreten ist, ein sehr zurückgezogenes, im Grunde einsames Leben gelebt und haben das Gefühl, dass diese Hauptfigur, als sie jetzt in ihr Leben kam, ihr Leben ganz grundlegend verändert hat und vor allem bereichert hat. Und entsprechend groß ist dann natürlich auch der Schmerz, als diese Protagonistin, von der alle Figuren praktisch besessen und emotional abhängig sind, ganz plötzlich eben sich abwendet. Und dadurch wirken alle als Erzähler unzuverlässig, weil sie emotional ganz instabil sind und manipulativ wirken. Und auf der anderen Seite wirkt auch diese Protagonistin selbst einerseits wahnsinnig verletzlich. Sie hat ja auch schlimme Gewalt erfahren, aber andererseits auch total narzisstisch. Und wir erfahren ja aber von ihr eben nur aus wiederum unzuverlässigen Perspektiven und wissen tatsächlich nie, wie sie wirklich ist.
Das klingt aber auch so, als ob das nicht unbedingt Figuren sind, mit denen man sich so leicht identifizieren kann oder die auch besonders sympathisch wären. Wie wirkt sich das denn auf das Leseerlebnis aus?
Ja, das ist schon herausfordernd. Also das Buch macht ganz viel mit einem beim Lesen. Diese Figuren sind wirklich alle unsympathisch. Auch das, was man von der Protagonistin erzählt bekommt, wirkt tatsächlich eher so, dass man sie lieber nicht im eigenen Leben haben möchte. Und trotzdem sind ja alle anderen Figuren ganz besessen von ihr. Und man weiß tatsächlich als Leser einfach nie, wer manipuliert hier wen und wie stark wird man selber auch manipuliert. Und das ist eine ganz starke Leseerfahrung, auf die man sich aber eben tatsächlich auch einlassen wollen muss.
Katharina Herrmann über den Roman Chrysalis von Anna Metcalf. Aus dem Englischen übersetzt hat das Buch Eva Bonnet und erschienen ist es beim Rowohlt Verlag, 272 Seiten, kosten 24 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Helmut Rothe, habe gerade aufgehört, als Lehrer zu arbeiten, wohne in Kreuzberg und das ist ein Sachbuch von einem Historiker, Philipp Blom. Der Titel ist Die Welt aus den Angeln, die Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700. Dieser Philipp Blom nimmt sich vor, darzustellen, wie sich dieser Klimawandel bemerkbar gemacht hat, wirtschaftlich, in den gesellschaftlichen Verhältnissen, in Bezug auf Religion und Glauben. Das beginnt zum Beispiel damit, dass der Weinbau meinetwegen in Niederösterreich, dass der eben wirklich davon betroffen ist, dass es zu wirtschaftlichen Problemen geführt hat. Hier an diesem Titelbild ist auch ganz interessant, die holländischen Maler, die haben dann hauptsächlich so Winterlandschaften gemalt, zugefrorene Flüsse und Grachten und so weiter. Also es ist schon eben ganz interessant zu lesen, wie das damals unter sozusagen umgekehrten Vorzeichen Gesellschaft auch verändert hat. Also ist spannend, das kann ich tatsächlich empfehlen.
In Berlin liest Helmut Grote Die Welt aus den Angeln, eine Geschichte der kleinen Eiszeit von 1570 bis 1700 sowie der Entstehung der modernen Welt, verbunden mit einigen Überlegungen zum Klima der Gegenwart von Philipp Blom. Das Buch hat 304 Seiten und ist beim Hansa Verlag erschienen für 26 Euro. Beim Lieblingsbuchhändler anrufen oder rasch mal eine E-Mail hinschicken und am nächsten Tag das Buch abholen, daran haben sich viele Kunden längst gewöhnt. Aber für manche, vor allem kleinere Läden, könnte das jetzt bei einigen Titeln etwas schwieriger werden. Denn der Buchgroßhändler Zeitfracht will wegen gestiegener Kosten kleinere Buchhandlungen nicht mehr über Nacht beliefern. Was das bedeutet, darüber möchte ich mit Mike Altwicker von der Buchhandlung Hansen und Kröger in Wiel sprechen. Hallo, schön Sie zu hören, Herr Altwicker. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Wie wichtig ist das denn für Leute, die jetzt in Buchhandlungen wie Ihrer ihren Lesestoff holen, dass das auch schon gleich mal am nächsten Tag da ist, so ein Buch?
Also ich glaube, dass man da sehr differenzieren muss zwischen Buchhandlungen, die wie unsere auf dem platten Land sind und nicht so von Konkurrenz umgeben, wie jetzt zum Beispiel in einer 1B-Stadtteillage in den Großstädten, wo die Leute dann einfach sagen, gehe ich beim Konkurrenten gucken und kaufe es gegebenenfalls da, wenn es vorrätig ist, beziehungsweise der kann es mir vielleicht über Nacht besorgen. Und da sehe ich natürlich schon eine Notwendigkeit, dass sie sehr, sehr schnell auch auf Veränderungen am Markt reagieren können. Also wenn ein Titel irgendwo besprochen ist, dass man den einfach am nächsten Tag übers Barsortiment in den Läden vorrätig hat. Bei uns würde ich sagen, sind es 70 von 100 Kunden, die sagen, ich komme morgen sowieso nicht. Und bei 30 ist es so, dass sie dann das Buch vielleicht am nächsten Tag brauchen. Und von den 30 kommen aber, ich würde immer noch sagen, 20 trotzdem nicht am nächsten Tag, auch wenn sie es brauchen.
Jetzt betrifft ja dieser Rückzug von Zeitfracht kleinere Läden, heißt das. Was heißt das denn? Wie klein ist denn klein in dem Fall?
Also ich habe mich gestern auch damit natürlich etwas genauer befasst. Wir reden hier von einer Nettoumsatzgröße von 30.000 Euro mit der Zeitfracht GmbH. Und das ist vernachlässigenswert. Also ich glaube, dass es tatsächlich gar keine Buchhandlungen treffen wird oder nur ganz, ganz wenige in Deutschland, sondern vor allen Dingen Buchverkaufsstellen, die Buch Plus haben sozusagen, also Zeitschriftenläden, Papeteriebereich und. Für die ist das natürlich vielleicht existenziell und ich will das überhaupt nicht runterspielen, aber ich glaube, dass die klassische Buchhandlung in Deutschland überhaupt gar nicht davon betroffen ist.
Das heißt, wir müssen jetzt uns da gar keine großen Sorgen machen? Oder was haben Sie für Erfahrungen mit Zeitfracht? Spielt das bei Ihnen gar nicht so eine große Rolle, höre ich da auch raus?
Also tatsächlich glaube ich, dass wir uns alle gar keine Sorgen machen müssen. Und ich finde unterm Strich sogar, dass diese Entscheidung rein betriebswirtschaftlich gesehen für den Buchhandel am Ende sinnvoll gewesen sein kann. Denn nichts ist schlimmer als ein großes Barsortiment, das ins Wanken geraten könnte. Also wenn die so ein bisschen gucken, wie sie ihr Unternehmen sicherer aufstellen, damit sie langfristig als kompetenter und zuverlässiger Partner für alle zur Verfügung stehen, dann ist das in meinen Augen eher ein richtiger Schritt. Wir persönlich sind insofern gar nicht betroffen. Zum einen, weil wir mehr Umsatz mit den Barsortimenten machen, aber zum anderen, weil wir uns nach der KNV-Pleite vor, ich weiß gar nicht, 10 Jahren ungefähr entschieden haben, das Barsortiment zu wechseln und jetzt bei einem anderen Barsortiment sozusagen bestellen. Und die beliefern uns tatsächlich 6 Tage in der Woche. Und da gibt es auch keine Diskussion zum aktuellen Zeitpunkt. Aber ich glaube generell nochmal, dass der Kunde und auch der klassische Buchhandel gar nicht so viel davon mitbekommen wird.
Mike Altwicker, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute Ihnen und wir sprechen uns ja sicher wieder im neuen Jahr.
Auf jeden Fall.
Alles Gute, bis dann.
Ja, tschüss.
Tschüss.